Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast. Guten Morgen. Also hier, es ist gerade guten Morgen und ich trinke Tee. Ich trinke sonst eigentlich in letzter Zeit sehr viel Kaffee. Früher war ich ein überzeugter und passionierter Teetrinker. Ich habe auch immer eine große Sammlung an verschiedenen Teesorten, aber irgendwie mache ich mir selten Tee. Heute früh war mir unglaublich nach Tee, als ich viel zu früh wach war. Jetzt habe ich Tee. Ein Assam GOP, ich glaube Second Flush. Ich mag Assam-Tee, der ist etwas herber und den kann man schön mit Milch und Zucker versüßen. Während zartere Tees häufig dann zu süß werden, verträgt so ein Assam durchaus, oder noch besser, so eine richtige herbe Friesenmischung, durchaus zwei Zuckerwürfel, egal. Nach meinem persönlichen Süßigkeitsempfinden, das ist ja recht unterschiedlich. Im Kaffee zum Beispiel kann ich Zucker überhaupt nicht haben. Das geht gar nicht. Ich habe mir das so abgewöhnt. Ich finde Zucker im Kaffee, da zieht sich mir alles zusammen. Das finde ich direkt ekelhaft. Ist aber auch eine Geschmackssache. Früher habe ich sehr viel Zucker in Kaffee. Ich habe mir das abgewöhnt. Bei Tee kann ich mir das unmöglich abgewöhnen. Tee braucht Zucker. Allerdings nicht unbedingt grüner Tee. Da kommt es drauf an, sehr guter grüner Tee, den trinke ich dann doch lieber ohne. It's time for tea. Ja. Ich bin schon wieder da. Gestern, jetzt heute. Das ist vielleicht das mit den unregelmäßigen Abständen, was vielleicht gemeint war. Das kann ja nicht so schlimm sein. Ich komme da gerade, wieder von Hölzchen auf Stöckchen. Eigentlich wollte ich noch etwas, was mich von dem noch ein bisschen reflektieren von dem Beitrag gestern über ich versuche heute mal nicht auf die königliche Familie zu kommen, aber vielleicht lässt sich das gar nicht mal vermeiden. Das ist ich habe ein paar nette Reaktionen bekommen und ich wollte ich wollte mal darauf reagieren, ohne dass ich das jetzt. Also eigentlich wollte ich gerade uns meine liebe Hörerin Stoxi, wie spricht man das aus? Ist das ein nordisches oder ein bayerisches Stoxi? Stoxi? Oder Englisch Stoxi oder Bayerisch Stoxi. Oder das ist eher Fränkisch Stoxi mit dem S-C-H-D O-Doppel-G-S-I. So würde man. Entschuldigung, es tut mir leid, ich wollte dich nicht. Aber ich habe mich das gerade. Entschuldigung, du hast sehr schöne Sachen auf Twitter geschrieben und ich wollte gerade auch auf Twitter antworten, aber das hätte mehrere Absätze gebraucht und das war mir jetzt gerade zu anstrengend. Auch wenn das hier vielleicht wieder mal nur eine kurze Nummer wird, geht das dann doch leichter im Sprechen als im Schreiben. Stoxi, ich glaube jetzt einfach, ich versuche mal bei Stoxi zu bleiben, obwohl mir das Fränkische automatischer kommt, schrecklich. Stoxi schreibt, ich könnte mir vorstellen, dass auch mehr Menschen, dass das auch mehr Menschen kennen, nur die würden, warte mal, nein, Stese, wo fange ich das an? Aber die allermeisten Leute blaffen nicht so in so einer Situation. Nein, das fängt nochmal irgendwo an. Es sind auch schon wieder mehrere Tweets. Das hab ich geschrieben. Ach, ist das jetzt gerade verwirrend. Es ging darum, das Ausrasten, um das Anblaffen, um den Kontrollverlust. Dass man sich in einer Situation so etwa über etwas aufregt und ärgert, dass man sofort losblafft. Und sie schreibt, dass die meisten Leute wohl das kennen, dieses Gefühl, aber dass sie das wohl nicht zugeben, dass sie sich in einem Moment so dermaßen aufregen, dass sie dass sie einfach lospoltern oder lospontern wollen, vielleicht auch einfach innerlich. Und sie fragt, aber damit hast du einen eventuell einen noch wichtigeren Punkt getroffen als die Frage, warum reagiere ich so sauer auf Dinge, die objektiv gesehen zwar ärgerlich, aber nicht halber Weltuntergang sind. Also wichtiger als das, meint sie, ist dann, wenn ich bin etwas konfus. Das tut mir leid, das liegt an mir. Kontrolle verlieren, vor allem über sich selbst, macht verdammte Angst. Aber damit hast du wohl eventuell einen noch wichtigeren Punkt getroffen als die Frage, warum reagiere ich so sauer auf Dinge, die objektiv gesehen zwar ärgerlich, aber nicht halber Weltuntergang sind. Ja, dieser Kontrollverlust, das ist es tatsächlich. Denn sich über etwas aufregen, was eigentlich gar nicht so wichtig ist, das ist normal, glaube ich. Das tun eigentlich, schreibst du das, das kennen wirklich die meisten, dass man sich über irgendeine Kleinigkeit viel mehr aufregt als über irgendetwas wirklich Wichtiges. Warum? Weil wir das schon immer so gemacht haben. Das subjektiv erlittene Unrecht ist ein das Hemd ist einem näher als die Jacke gewissermaßen. Das subjektiv erlittene Unrecht kommt einem immer größer vor. Schaut euch an, wie kleine Kinder reagieren, wenn die das Gefühl haben, irgendein ganz entsetzliches Unrecht erlitten zu haben. Dann fangen die an zu schreien und zu plärren, je nachdem, wie klein sie noch sind. Aber schreien und plärren sie rum, wie wenn sie größer werden. Teenager nölen. Oh, Menge! Das ist normal und das werden ja auch nie loswerden, denn ich glaube nicht, dass das in der menschlichen Natur liegt, so viel Abstand zu sich selber zu bekommen, dass einem die kleinen selbst erlittenen Unrechte, die kleinen selbstgefügten Unrechte, also das, was einem selber passiert, dass einem das nie wichtiger ist als das, was vielleicht anderen oder das Große, das ist einfach so. Man ist so gepolt, man ist so geprägt. Das ist der Selbsterhaltungstrieb wahrscheinlich einfach. Das ist der ganz normale Egoismus. Das ist das Selbstbewusstsein, das Selbstempfinden. Das, was mir passiert, ist wichtig. Das ist nicht mal, also Egoismus ist eigentlich das falsche Wort, weil es ist kein Egoismus. Egoismus ist ja, wird ja als etwas Ungesundes, als etwas Verwerfliches angesehen. Ich finde, das zwar, je nachdem, also in welcher Ausprägung das ist, ja, aber bis zu einem gewissen Punkt nein. Denn ein gewisser gesunder Egoismus, der ist notwendig, sonst opfere ich mich auf. Also es gibt ja wirklich Personen, die sich selber für andere regelrecht aufopfern, aufreiben. Und damit meine ich jetzt nicht sowas wie sich vor den Zug werfen, keine Ahnung, ein Eichhörnchen zu retten oder so. Also nicht so Extremes, obwohl es das auch gibt, sondern ich rede einfach von einem ganz normalen, alltäglichen, übertriebenen Altruismus. Den kennt man. Das sind Menschen, die an sich zuletzt denken, ne? Die Formulierung. Aber Das ist jetzt auch nicht krankhaft in dem Sinne, also zumindest sehe ich das jetzt nicht so. Und ich bin ja kein Mediziner, deswegen sollte ich mit Worten wie krankhaft besser vorsichtig um mich schmeißen. Das sollte erst schon mal nicht gut. Aber eine gewisse gesunde Menge an Egoismus ist natürlich auch notwendig, sonst das muss den Ausgleich haben. Das muss irgendwo sich auspegeln. Aber wieso reagiere ich gerade so schlimm darauf? Also ich muss ja im Laufe der Zeit gelernt haben, im Laufe meines Erwachsenenlebens, nicht heftig zu reagieren, sobald mich irgendwas ärgert. Das ist ja das, was eigentlich alle Menschen oder die meisten, oder man sollte das annehmen, gelernt haben. Es gibt ja immer wieder Gegenbeispiele, Choleriker, die sofort lospoltern und losbrüllen. Das ist ja das, was mir ja gerade selbst passiert und was mich so beunruhigt. Man kennt das von dem rotgesichtigen Nachbarn aus dem Klischeebild, der über den Zaun brüllt, sobald ein Blatt ein nicht genehmigtes Nachbarsblatt seinen perfekten Rasen berührt. Das ist ein Klischeebild. Ich weiß nicht, inwieweit das zutrifft. Ich habe hier auch schon unangenehme Nachbarn gehabt, die vorm Haus standen und aufgepasst haben, dass man mit dem Fahrrad nicht umgekehrt, nicht in falsche Richtung durch die Einbahnstraße fährt. Die gleichen Nachbarn, und zwar exakt der gleiche Nachbar, den habe ich kurze Zeit später als einen netten Menschen kennengelernt. Und 2 Jahre später habe ich mich mal mit ihm drüber unterhalten gemacht, das ist ja eigentlich Blödsinn. Natürlich sollen die Leute, also wir sind ja alle in der Lage, dazu zu lernen. Ne? Und nichts ist so extrem, sollte es sein. Ich komme gerade auf irgendeinen ganz komischen Gedankengang, da wollte ich überhaupt nicht hin. Worüber rede ich gerade? Jetzt nichts ist so extrem, nichts wird so heiß gegessen, wie es. Furchtbar, was für Klischees und Plattitüden ergehe ich mich hier eigentlich gerade. Schrecklich. Vergesst das mal alles. Ich versuche das jetzt auch zu vergessen. Himmel. Mein Rücken. Oh, ich werde alt. Noch einen Schluck Tee. Interessanterweise ist es ja so, diese Reaktionen, diese plötzlichen Reaktionen, die wir gelernt haben, im Laufe unseres Erwachsenenseins zu kontrollieren, dass wir nicht sofort losplärren, wenn uns irgendwas stört. In den sozialen Medien ist dieser Kontrollmechanismus ganz häufig ausgesetzt. Wir plärren sofort los, wenn uns was stört. Und zwar durch die Bank durch, eigentlich alle. Die meisten machen das dann auf irgendeine lustige Art und Weise, indem sie irgendeinen flapsigen Spruch oder irgendein Meme oder irgendein GIF hinsetzen und ist das lustig. Aber eigentlich ist das schon Kontrollverlust. Denn es sind meistens ganz banale kleine Dinge, über die wir in die Welt hinausblasen. Ich widerstehe jetzt der Versuchung, auf Twitter zu gehen und irgendwas vorzulesen, weil ich dann in meiner Twitter-Blase nur Leute treffen würde, die ich kenne. Und ich möchte jetzt gerade an der Stelle dann wirklich niemanden vorführen. Ihr dürft euch trotzdem alle angesprochen fühlen. Ich tue es ja auch, wenn ich einfach nur irgendeiner Reaktion nachgebe und das sofort der Welt mitteile, was ja also auch sowas ist. Das ist ja gar nicht nur der Punkt, dass man da sofort losschreit, was scheiße, ich bin da doof, die doofe Regierung, sondern auch jeden anderen Furz, den man meint, dass er mitteilenswert ist. Und so das, was ich ja jetzt gerade hier in dem Moment mache. Mein Gott, bin ich reflektiert. Heute, ich brauche noch einen Schluck Tee, das ist ja kaum zu ertragen. Meine Güte. Aber also Twitter ist also auch einer, also schon mal Twitter, die sozialen Medien, früher Facebook, als die Welt noch schwarz-weiß war. Und es ist einer dieser Bereiche, wo diese soziale Kontrolle, die wir angelernt haben, versagt. Warum? Da kann man jetzt ein Fass aufmachen. Ich glaube, da haben schon so viele Leute drüber geredet, warum das so ist. Ich stelle das mal in den Raum, weil das ist bekannt. Ich habe da keine Lust, darüber nachzudenken. Aber es gibt ja noch andere Bereiche. Im Auto, im Straßenverkehr. Wie oft ich schon auf dem Fahrrad einfach mal Arsch gemacht habe und nicht jetzt irgendwie in letzter Zeit, wo mir diese Kontrolle verliert, sondern eigentlich schon immer. Also nicht immer jeden Tag, jede Minute, sondern ich habe das schon immer mal gemacht, dass es Situationen gab, in denen ich irgendwie auf dem Fahrrad jemanden angeplärrt habe, spontan aus Reaktion heraus, genauso wie im Auto, was meistens noch den, was es eher erklärt, weil im Auto, wenn die Fenster zu sind, ist man alleine. Man brüllt quasi in geschlossenen Wänden. Die Leute sehen zwar, dass du rot anläufst und den Mund aufreißt und schreit, aber wenn das Auto einigermaßen schalldicht ist, dann oder das Radio, der eigene Musikgeschmack so mitteilenswert ist, dass er das eigene Gebrüll übertönt, dann hören die dich nicht. Und das gibt einem eine gewisse Sicherheit, sich gehen lassen zu können. Man wiegt sich in der Sicherheit. Ich kann jetzt hier alles tun und lassen, was ich will. Niemand kriegt das wirklich mit. Auf dem Fahrrad geht das natürlich nicht. Und jetzt ist ich normal, also das ist jetzt nicht eine Gewohnheit von mir, dass ich auf dem Fahrrad rumbrüll, das passiert, keine Ahnung, also unter normalen Gemütsumständen vielleicht ein, zweimal im Jahr, dass ich irgendwen, vielleicht auch öfter, aber das sind nicht in einer Frequenz, die mich schon irgendwie beunruhigt hätte. Da müsste mich anderes Fahrradverhalten vielleicht mehr beunruhigen. Auch was Autofahrverhalten angeht, ist es wahrscheinlich beunruhigender, dass ich beim Fahren laut singe und ständig mit den Fingern Rhythmen auf das Lenkrad mit trommle, dass ich tatsächlich besser und konzentrierter fahren kann, wenn meine Finger auf dem Lenkrad in Bewegung sind. Ich habe mich jetzt in einer ADHS-Ambulanz angemeldet. Nur mal so nebenbei, um das auch mal zu testen, denn dass ich ADHS haben könnte, ist auch schon länger ein Verdacht. Und das Anmeldeformular, das die mir da geschickt haben, so ein Fragebogen. Wie oft sind Ihre Hände in Bewegung, wenn Sie still sitzen? Selten. Also nie war da gar nicht dabei. Ich glaube, das fing bei selten bis sehr oft an. Also da waren so verschiedene Fragen. Hände in Bewegung? Ja, sehr oft oder fast immer. Oder ich weiß also, sehr oft. Ich kann Hände und Füße nicht stillhalten. Das ist wahrscheinlich schon mal so ein... Es nervt mich unglaublich, wenn andere Leute das machen. Aber ich selber kann das nicht. Mein Vater ist so ein Typ, der hatte wahrscheinlich auch... oder hat auch ADHS. Das ist nie diagnostiziert worden. Aber der meint, ja, sehr wahrscheinlich, der kann seine Hände nicht stillhalten. Und dann hat man ständig diese Geräusche. Wenn der an irgendwas rumfummelt und rumrubbelt und schreibt, das kann mich in den Wahnsinn treiben. Aber ich kann es natürlich nicht laut sagen, weil das einfach nicht nett wäre, wenn ich das... Kannst du mal aufhören damit, dir auf das Kicker, kannst du damit mal bleiben lassen? Macht man halt nicht. Ne? Da kann ich mich dann kontrollieren. Das ist dann der... wenn ich das machen würde, das wäre wieder der Kontrollverlust. Tja, was gibt's noch so für Situationen? Will ich gar nicht wissen. So, mein Gott, ist das schon wieder eine lange Aufnahme. Was kam denn noch? Ah ja, der Tod der Queen. Jetzt sind wir doch wieder beim Tod der Queen. Na gut, dann sind wir jetzt beim Tod der Queen. Da kommen wir einfach nicht von weg. Der Tod der Queen tangiert die meisten Leute hoffentlich weniger als der eigenen Oma. Alles andere fände ich in einem normalen Familiengefüge seltsam. Da stimme ich dir natürlich zu. Das sollte wohl wirklich. Ich glaube aber, es tangiert anders. Ich habe mich dann gestern auch wirklich nochmal überlegt, das war vielleicht nicht ganz richtig, wie ich das. Also es war nicht komplett. Warum stehen die Leute stundenlang an? Warum gerät ein ganzes Land in Aufregung und benimmt sich wie Kelly Family Fans, den Sarg ihres toten Idols belagern, dass einfach nur mit Fanatismus und Fantum abzutun ist, ein bisschen eindimensional gedacht. Also ich möchte nicht ausschließen, dass ein vergleichbarer Fanatismus zwischen Fans, welcher Art auch immer, ich möchte jetzt Kelly Family, ich weiß nicht, warum ich da jetzt gerade drauf kam, hat ja gar nichts damit zu tun, und den trauernden Untertanen Großbritannien, dass man das durchaus auch Vergleiche ziehen kann, das möchte ich gar nicht in Frage stellen, aber man wird der Sache damit natürlich nicht gerecht. Es ist ja auch nicht nur so, das, was ich beschrieben habe beim Tod meiner Oma, vor ein paar Jahren, dieses ein Player weniger Gefühl, da ist jetzt jemand einfach nicht mehr da, der immer da war. Auch das ist bestimmt wichtig, aber ich glaube, es geht einfach noch weiter und das ist etwas, was ich tatsächlich, das habe ich schon mal in einem früheren Podcast gehört, nicht nachvollziehen kann. Ich werde zwar regiert, aber ich bin nie beherrscht worden. Ich bin nie Untertan einer königlichen Majestät gewesen und kann mir dieses Gefühl auch nicht vorstellen. Ich weiß nicht, was das mit mir machen würde, in einem Land zu leben, das einen König oder eine Königin hätte. Meine kindliche Vorstellung von Königen und Königinnen, die war ja relativ simpel. Ich hatte da, König Rollo ist natürlich Quatsch, aber ich hatte damals Beispiele gebracht wie den König aus Johann und Pfiffikus. Oder solche böse Könige sind wie König Haggard aus dem letzten Einhorn und gütige Könige sind wie der König aus Johann und Pfiffikus. So, sowas in der Art, aber der in seinem Schloss wohnt und gütig und weise ist und herrscht. Keine Ahnung, was so ein König macht. Er herrscht einfach. Er sitzt da auf seinem Thron, hat eine Krone auf dem Kopf und beherrscht das Land und seine Untertanen. Weil so war meine kindliche Vorstellung. Ich wusste nicht, was ein König sonst machen sollte. Dass ein König Recht spricht, das war mir als Kind zum Beispiel überhaupt nicht bewusst. Das war mir nicht bekannt. Das hätte mich auch nicht interessiert. Dass hin und wieder Untertanen vor ihn treten und ihm irgendwelche Sorgen vortragen. Ja, aber das fand ich wiederum eher langweilig. Was soll das? Da muss sich doch ein König nicht rumplagen. Der soll auf seinem Thron sitzen und von seinem Hofnarren bespaßt werden und schlemmen und allgemein königlich sein und herrschen. So, kindliche Vorstellung. Das kann einen natürlich, die kann natürlich ganz anders aussehen, diese kindliche Vorstellung, wenn du in einem Land aufwächst, das tatsächlich einen echten König hast und du Könige nicht nur aus dem Comic oder dem Bilderbuch kennst. Hast du unter Umständen, wächst du mit einer anderen Vorstellung auf, die sich vielleicht von so einem naiven Kinderbild am Anfang stufenweise zu etwas ganz anderem entwickelt, so wie ja auch am Anfang die kindliche Reaktion des Losplärrens auf ein Ärgernis oder das sofort, überhaupt jeglicher sofort Instantreaktion auf jedwegen Reiz, wie gut oder böse der auch sein, also gut oder schlecht, positiv oder negativ, böse, das ist gut und böse. Der Mensch ist nicht gut. Ist der Mensch gut oder böse? Nein, er ist hässlich. Ja, stimmt eigentlich. Der Mensch ist egal. Wo wollte ich denn hin? Aber wenn du in einem, auch da gibt es ja Unterschiede. Es gibt ja Länder mit Monarchien, die längst nicht so pompös sind und längst nicht so überzeremoniell, wo ich weiß gar nicht, welches Land war das? Schweden oder nee. Ich weiß es, ich bringe jetzt kein vernünftiges Beispiel zustande, aber das ist irgend von vor Jahren von irgendeinem König gelesen, der einem ganz normalen Beruf nachgeht und ich mir das überhaupt nicht vorstellen konnte und heute auch noch sehr schwer vorstellen kann, weil stell dir vor, dein König kommt zu dir ins Büro und setzt sich an deinen Nachbararbeitsplatz. Dein König, dein Monarch, das ist mir undenkbar. Aber mir ist es ja auch schon schwer gewesen, mir vorzustellen, dass die königlichen Prinzen ganz einfach zur Schule gegangen sind, zur Uni mit ihren Studienkollegen rumgealbert und gesoffen haben oder dass Charles beim Militär war und da hat es wirklich The Crown gebraucht, die Serie, um mir das nahezubringen, wie sowas funktionieren kann, dass die tatsächlich als echte Menschen dort behandelt werden. Das klingt blöd, aber so vielleicht versteht ihr, was ich meine. Das ist so ein abstraktes Bild einer, ein Monarch, eine Monarchie, ein König, eine Königin ist für mich immer noch ein unglaublich abstraktes Bild. Und gerade das britische Königshaus hat enorm dazu beigetragen, dass dieses Bild für mich immer abstrakt geblieben ist. Denn ich habe es immer aus der Ferne gesehen und immer als etwas Unwirkliches. Sobald das wirklich wurde, waren irgendwelche Skandale im Spiel. Die waren entweder ein Ideal oder es waren Skandale. Zwischendrin gab es irgendwie nie wirklich was. Also es ist entweder Empörung oder Verehrung. Und das sind keine normalen Menschen gewesen. Und das macht auch, natürlich sind es normale Menschen. Es sind vollkommen normale Menschen. Ich habe neulich im Radio gehört, die Queen hat gerne und viel gelacht. Das kann doch nicht sein. Ja, natürlich nicht in der Öffentlichkeit. Natürlich nicht, wenn sie in der Öffentlichkeit aufgetreten ist und repräsentiert hat, da war die ernst. Ernst, freundlich, also nicht ernst und abweisend, das muss man auch sagen, aber ernst eben. Wie sich das für ein Staatsoberhaupt gehört. Aber im Privaten soll sie sehr viel und sehr gerne gelacht haben. Ein Bild, das es schwer ist, einem sich vorzustellen, wenn man zum Beispiel nicht The Crown gesehen hat. Diese Serie, muss ich ehrlich sagen, ich empfehle sie sehr, obwohl ich auch mittendrin aufgehört habe, aber gerade für so Gestalten wie mich, die mit der Monarchie sonst einfach nichts am Hut haben, tut das ganz gut, da mal ein bisschen ein Bild zu bekommen, das... Weil das Ganze irgendwie etwas ausgleicht, weil was habe ich sonst mit der Monarchie? Ich lese keine Bunte, die keine Boulevardblätter im Friseurstuhl. Ansonsten interessieren mich auch Nachrichten. Ich kriege halt Nachrichtenmeldungen und solche Sachen mit und dann vergesse ich im nächsten Moment. Und daher ist meine Warnung eben Idealisierung oder Empörung, weil für mich gibt es da nichts dazwischen. Ich vermute auch, für die meisten Leute, für die das britische Königshaus kein großes Thema ist, wahrscheinlich dürfte das bestimmt ähnlich gehen. Keine Ahnung. Ist das so? Sagt mal. Wie habt ihr die Royal Family wahrgenommen bislang? Wenn jetzt nicht sowas Großes passiert wie jetzt hier Tod und Nachfolge. Was ist so in eurem Alltags-Nachrichtengeschehen? Hat die Royal Family irgendeinen Stand bei euch? Irgendeine Position? Nimmt sie die inne, die sowas im Alltag ist? So wie bei mir morgens die Comics lesen, die ich jetzt schon wieder nicht. Ich wollte eigentlich Comics vorstellen. Ich habe gerade so eine schöne Reihe. Was ist denn jetzt los? Nichts Wichtiges hoffentlich. 9 Uhr. Irgendwas Wichtiges ist jetzt. Muss ich doch mal nachschauen. Das macht mich jetzt nervös, weil es ist ein Termin und Wasserfilter austauschen für die De'Longhi. Ja, das ist. Oh mein Gott. Was mein Handy mir alles mitzuteilen gedenkt. Also was ich irgendwann mal wichtig fand, genug fand, dass man. Können Sie sich Termine merken? Nein, haben Sie ein Problem damit, sich Termine zu merken oder so? Stand da von ja bis von nein überhaupt nicht oder ganz selten bis sehr oft und ich müsste eigentlich sehr oft angeben, aber eigentlich kann ich mir Termine merken, weil ich mittlerweile jeden blöden kleinen Scheiß und Furz in mein Handy eintippe, damit es mich dran erinnert. Ich muss jeden Tag alle 12 Stunden zur gleichen Zeit meine Tabletten einnehmen. Jetzt mittlerweile schon seit einem Dreivierteljahr. Glaubt ihr, ich krieg das hin, wenn mein Handy nicht bimmelt? Nein. Schrecklich. Ehrlich. Also andere Leute haben das, ich weiß nicht, also dann wurde ich gefragt nach meinem Drogenkonsum. Das wird doch nicht mal in, also direkt damit fing dieser Bogen an. Okay, vielleicht hat ADHS im Erwachsenenalter und Drogenkonsum einen Zusammenhang, den ich nicht kenne. Das ist... Ich habe mir etwas vor den Kopf gestoßen gefühlt, weil es noch nicht mal die Möglichkeit, nein, ich trinke nicht. Es gibt ja Leute, die generell nicht trinken. Ich gehöre nicht dazu. Das stimmt schon. Aber das war gar nicht möglich, das anzukreuzen. Oder dass ich dass ich kein Cannabis konsumiere. Auch die Möglichkeit, das einfach mit Nein anzukreuzen, gab es nicht. Das musste ich reinschreiben, dass ich kein Cannabis konsumiere. Dass ich den letzten Joint vor, warte mal, was haben wir jetzt, 2022? Das dürfte vor 20 Jahren und einem und 20,5 Jahren gewesen sein. Wie oft und wie häufig? Alle 20 Jahre? Ist sowas Blödes, echt. Darf man über sowas überhaupt reden? Unterliegt das irgendeinem Recht, irgendeinem Dings, Schutz? Das ist mir auch gerade echt Wumpe. Jetzt bin ich der Frage, wie das so ist, als Untertan seine Königin zu verlieren, vor allem wenn sie so lange da war, immer noch nicht näher gekommen. Ich weiß auch nicht, ob ich das kann, ob ich das schaffe, ob ich das nachempfinden kann, weil wenn jetzt Angela Merkel stirbt, das würde mich nicht so sehr beschäftigen. Es würde mich schon beschäftigen, also gerade wie jemand halt stirbt, jemand Prominentes, der einen ewig begleitet und beschäftigt vor allem, also auch wichtig ist für jemanden. Ich kenne das ja auch, wenn Prominente sterben, dass man wirklich ein Gefühl für Verlust hat, weil das jemand ist, ein Schauspieler, ein Autor, die eine Position, eine wichtige Position innehat, also auch ohne, dass er einen regiert hat. Ne? Also als Terry Pratchett gestorben war, hatte ich genau dieses Gefühl. Als ich vom Tod von Karl Barks, dem Donald Duck-Zeichner, gelesen hatte, war genau dieses Gefühl von Verlust in mir. Das ist, keine Ahnung, ob das vergleichbar ist mit dem Tod einer Monarchin, die über einen gütig geherrscht oder repräsentiert hat. Also kann man ja nicht mit einer Regierungschefin, einer Bundeskanzlerin oder einem vergleichen. Also Angela Merkel, Nun ist es Angela Merkel halt jemand, die immer da war, aber mich jetzt nicht so. Also da ist jetzt die Spanne zwischen Verehrung und Empörung, kann ich da jetzt nicht anwenden, weil beides war eigentlich kaum vorhanden in meinem persönlichen Bezug zu Frau Merkel. Und ist, sie ist ja nicht tot. Und ich wünsche ihr das auch nicht. Ich hoffe, sie hat noch am Ende glückliche Jahre vor sich. Hat sie auch nach so langer Arbeit durchaus auch mal verdient. Ich weiß nicht, ist die jetzt schon im Ruhestand? Ist Angela Merkel eigentlich schon im Ruhestand? Oder sitzt sie noch im Bundestag und schaut sich das ganze Theater an? Eigentlich würde ich ihr wünschen, dass sie im Ruhestand ist und sagt, so, ihr könnt mich mal, wenn man das so lange gemacht hat. Egal, was man von ihrer Politik halten mag, finde ich, hat man das auf jeden Fall verdient, zu sagen, so, ich lege jetzt die Füße hoch und ihr macht den Scheiß mal ohne mich weiter. Nun ja, hätte die Queen meiner Meinung nach auch verdient, aber das ist dieses Pflichtbewusstsein, das sie halt sich selbst verboten hat, abzudanken, das zu machen, was Kardinal Ratzinger gemacht hat. Jawohl, der ehemalige Kardinal Ratzinger gemacht hat. Also lebt der eigentlich noch? Was ist eigentlich mit Papst Benedikt? Lebt der noch? Ich kriege das überhaupt nicht mit. Das ist jetzt gerade peinlich. Ich weiß nicht, ob Ratze noch lebt. Ratzeputz. Nein, Benedikt der 14., 16., der 16., lateinische Zahlen gerade entgegen, ist emeritierter Papst. Er lebt noch, so wie es aussieht. Ja, gut. Meine Güte, ist mir das jetzt gerade peinlich, dass ich das nicht... Oder? Oder? Ja, Studium, Pontifikat. Nein, von Tod nichts zu lesen. Huh, wäre mir das jetzt peinlich. Amtsverzicht am 28. Februar 2013. Das ist auch schon wieder so lange her. Meine Güte, das sind auch schon wieder... Das war nächstes, das war neun, über 9 Jahre her. Tschüss. Ja, 28. Februar 2013. Warte mal, das ist jetzt damit 9 Jahre, also 11 Jahre nach meinem letzten Joint. So ziemlich genau auf den Tag könnte das sein. Meine Güte, ob da ein Zusammenhang besteht. Jetzt hätte ich das angeben sollen. Das, schade, ich habe das Formular schon zurückgeschrieben. Das hätte ich angeben sollen. Es hätte keinen Zusammenhang hergestellt, aber es wäre gut gewesen, das zu schreiben. Einfach nur, um diesen Heinis zu sagen, was ich von ihrem komischen Formular halte. Das hätte man doch auch irgendwie, also, ernsthaft, das muss man das. Ich habe noch nicht mal einen Termin bekommen. Da fragen die einen sowas schon. Das hat mich schon etwas, also, pff, wirklich. Ja. Egal, jetzt komme ich wirklich nirgendwo mehr vernünftig hin. Ich werde an der Stelle vielleicht wirklich einfach besser aufhören. Ist auch schon wieder so lang. Ich wollte eigentlich nur ein paar Minuten. Worüber wollte ich denn eigentlich reden? Habe ich schon wieder vergessen. Ach ja, über den Kontrollverlust. Vielleicht wäre es mit Gedächtnisverlust. Ich könnte über mein schlechtes Gedächtnis reden. Hallo, herzlich willkommen in der Nabelshow. Heute reden wir über ein schlechtes Gedächtnis. Haben wir schon das Intro gespielt? Nein. So, Schluss aus. Der Tee wird auch langsam. Ist nur noch warm. Und dann schmeckt er auch gar nicht so gut. Tee muss heiß getrunken werden. Kaffee kann ich auch kalt oder warm trinken. Tee kann ich auch kalt trinken, aber von lauwarm. Nee. So, jetzt ist die Tasse leer und ich wünsche euch jetzt was. Denkt nach, habe ich euch zum Nachdenken angeregt? Wenn ja, dann denkt. Wenn nein, dann denkt nicht. Das kann ja auch gut sein, einfach mal nicht zu denken. Manchmal wünsche ich mir, dass ich das könnte, einfach mal nicht zu denken. Aber das Problem ist, wenn ich mir das wünsche, dann denke ich ja schon. Und man kann nicht nicht denken, wahrscheinlich. Denn wenn man nicht nicht denkt, dann ist man gehirntot. Und das wünsche ich mir natürlich nicht. Das wünsche ich euch auch nicht. Und jetzt höre ich tatsächlich auf.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.